Wir sind bei Matthäus, Matthäus Kapitel 11. Ich lese die Verse 2 bis 6 und dann bete ich vor der Predigt noch. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken des Christus hörte, sandte er zwei seiner Jünger und ließ ihm sagen: Bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. Und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Vater, wir danken dir, dass wir einmal mehr die Möglichkeit haben, uns mit Johannes dem Täufer zu beschäftigen. Dass wir einmal mehr die Möglichkeit haben, uns diesen Textabschnitt oder einen Textabschnitt näher anzuschauen. Und Herr, wir kommen nicht mit irgendwie dem intellektuellen Bedürfnis, irgendwie was Tolles, Pfiffiges zu lernen, irgendwie ins Griechische reinzugehen und irgendwie einen theologischen Kniff uns anzueignen, sondern wir kommen mit der Sehnsucht, dich wirklich kennenzulernen. Jesus, wir kommen mit dem Hunger nach einer Begegnung mit dir. Und du verheißt uns, dass du das durch dein Wort tun möchtest. Du bist ein Gott, der redet, der seinem Volk begegnet, nicht an einem fernen Ort, sondern hier in seinem Wort. Und dafür danken wir dir. Wir danken dir, dass diese Sehnsucht bei dir noch viel, viel, viel größer ist als bei uns. Danke, dass du uns gern begegnest, dass du uns freundlich gesinnt bist, dass du uns in deiner Gnade deine Hand entgegenstreckst. Danke, Herr, dass du uns begegnen möchtest. Und danke für diesen Text. Geist Gottes, wir brauchen deine Auslegung. Wir brauchen es, dass du uns in alle Wahrheit führst. Und dass du uns Gnade schenkst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, das ist nun schon der 8. Teil dieser Predigtreihe über Johannes den Täufer. Wir haben uns Zeit genommen, diese Figur aus dem Neuen Testament näher zu betrachten und verschiedene Textstellen dazu anzuschauen. Und ich muss sagen, selbst beim Vorbereiten auf diese Predigt, es gäbe noch so viel mehr zu sagen. Das ist jetzt für dieses Jahr erstmal die letzte Predigt zu Johannes dem Täufer. Wir werden dann in die Adventssonntage dann uns mit anderen Themen beschäftigen. Aber ich werde wahrscheinlich im Januar noch weitermachen, weil so viel noch nicht gesagt ist und so viel irgendwie auf der Strecke bleibt. Und ich bin auch überrascht gewesen, wirklich, wie viel das Neue Testament uns über Johannes den Täufer sagt. Und das zeigt nur, was er für eine große Bedeutung sowohl zur damaligen Zeit als auch im Plan Gottes hatte. Und es lohnt sich da einfach weiterzugehen. Und irgendwie lernt man ihn dann kennen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr so einen Roman lest und irgendwie so einen dicken Roman und ihr beschäftigt, vielleicht schon zweiter, dritter Teil, Harry Potter oder so, nee, gar nicht, irgendwas anderes, was Christliches. Wie heißt die christliche Autorin nochmal? Nein, nicht John Bunyan. Irgendeine da gibt es doch diese berühmte, wie... Francine Rivers, dankeschön. Also ihr lest einen Francine Rivers Roman, ja, wo sich am Ende alle bekehren und heiraten. Und ihr geht mit diesen Romanfiguren, mit diesen Protagonisten, verbringt ihr ja Stunden Zeit und ihr freundet euch mit ihnen an, ihr lernt die kennen, ihr kennt die Herausforderungen und da wächst einfach was. Und so ähnlich fühle ich mich irgendwie mit Johannes dem Täufer. Das ist irgendwie ein Freund von mir geworden. Je mehr wir uns mit ihm beschäftigen, irgendwie fühlt sich an wie ein Freund und wir lernen ihn immer besser kennen. Und ich bin erstaunt und freue mich einfach darüber, dass wir da zu diesem Weg bis jetzt gehen konnten und dass wir auch noch weitergehen. Okay, hier haben wir jetzt eine Schriftstelle in Matthäus Kapitel 11, die ich sag mal, kontrovers ist. Wir werden gleich dahin kommen, warum die kontrovers ist. Kurz der Kontext. Letzte Woche haben wir uns schon damit beschäftigt, dass die Jünger von Johannes, im Johannesevangelium lesen wir davon, dass die merken, dass es mit der Zeit, mit dieser Ära von Johannes dem Täufer zu Ende geht und sie wollen das nicht. Und sie merken, da ist eine Negativentwicklung, ja, die, er verliert immer mehr Follower und Likes und Klicks und die Leute kommen nicht mehr zu Johannes dem Täufer, sondern gehen alle zu Jesus von Nazareth. Und die Jünger von Johannes, die ärgert das richtig. Und sie fordern Johannes auf und sagen, du musst was tun, du musst irgendwie die Initiative ergreifen. Jetzt können wir unsere Bewegung noch retten. Und Johannes sagt ihnen, das ist alles genauso, wie es sein soll. Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Ja, hat nichts mit körperlichen Abnehmen zu tun, dass er irgendwie übergewichtig war, sondern ich möchte mich zurücknehmen, sodass Jesus jetzt an die Reihe kommt, die Aufmerksamkeit zu bekommen, die er verdient. Und für die Jünger von Johannes sah das schon schlimm aus und es ging schon bergab und jetzt passierte etwas noch Schlimmeres, nämlich dass Johannes ins Gefängnis kommt. Er hatte sich da so ein bisschen, er hat Herodes, ich erzähle euch jetzt nicht die ganzen historischen Hintergründe, aber der König Herodes, das war so ein Herrscher von Roms Gnaden und den hat er herausgefordert, das war ein jüdischer König und er hat ihn herausgefordert und hat gesagt, diese Ehe, die du da geschlossen hast, ist eine Ehe gegen das Gesetz und er hat gesagt, du darfst sie nicht haben. Wir schauen uns das dann noch näher an. Auf jeden Fall Herodes hat sich das nicht gefallen lassen und hat den Johannes festgesetzt und ins Gefängnis gesteckt. Also es wurde immer schlechter irgendwie, es ging immer weiter bergab, ja, der Hauptleiter der Bewegung war dann auf einmal eingekerkert, aber seine Jünger halten immer noch zu ihm. Seine Jünger halten immer noch zu ihm, die versorgen ihn im Gefängnis, sie unterrichten ihn über die neuesten News, ja, erzählen von Jesus, was gerade passiert im Gefängnis und das ist quasi, wo dieser Text hier ansetzt. Dieser absolute Tiefpunkt, könnte man sagen, wobei ja die Enthauptung dann von Johannes dem Täufer ein noch tieferer Tiefpunkt ist. Darin findet quasi diese Geschichte statt. Der Dienst von Jesus floriert, die Anzahl seiner Jünger wächst. Ja, dazu kommen noch verrückte Zeichen und Wunder, Tote werden auferweckt. Ja, also Sachen, die es nie zuvor zu sehen gab, in einer Anzahl, die haben Jesus und seine Jünger, die haben manchmal tagelang, die Speisung der 5000 ist ja nicht einfach so, irgendwie die waren alle satt und jetzt haben sie noch was bekommen, sondern die waren 3 Tage lang bei Jesus. Und die ganze Zeit hat er geheilt, hat er Dämonen ausgetrieben, hat er die Aussätzigen gereinigt. Es war der Höhepunkt vom Dienst Jesu. Die größte mögliche Aufmerksamkeit ging hin auf Jesus und mehr wurde Johannes der Täufer vergessen und gerät in den Hintergrund. Ich lese nochmal. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken des Christus hörte, sandte er 2 seiner Jünger und ließ ihm sagen, bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Erstens, die große Frage ist für mich, zweifelt Johannes? Weil wir können diesen Text so lesen, und ich sage euch auch gleich, ich habe das auch jahrelang geglaubt, und es ist auch die langläufige Meinung und Annahme, dass Johannes, während er im Gefängnis sitzt, den Glauben an Christus zumindest in Frage stellt und beginnt zu zweifeln, ob Jesus wirklich der versprochene Messias ist. Und für mich war das irgendwie völlig klar, ja, ja, klar, der kriegt da halt eine Depression, ist ja klar, im Gefängnis, da geht's dir halt nicht so gut und dann fängt er halt an, alles in Frage zu stellen und will dann wissen, ist jetzt Jesus wirklich der Messias oder war das alles Unfug? Und bis ich dann einmal eine Predigtreihe von Mike Bickle angehört habe. Mike Bickle ist so ein Prediger und Bibellehrer in USA, aus Kansas City, kann man sehr empfehlen. Das ist nicht alles richtig, was er sagt, aber das meiste kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und er hat gesagt, da habe ich das allererste Mal die Idee gehört, Johannes zweifelt nicht. Johannes zweifelt nicht. Dieser Text bedeutet etwas ganz anderes. Und ich habe mir das näher angeschaut und auch in der Vorbereitung habe ich nochmal geschaut, okay, wie ist das denn jetzt wirklich? Weil ich will ja nicht einfach nur irgendwie was übernehmen von jemand anderem, sowohl die langläufige, althergebrachte Meinung als auch das von Mike Bickle, das Neue, das Revolutionäre. Nichts davon will ich einfach übernehmen, sondern ich möchte es prüfen anhand des Wortes und dann schauen, was sagt der Text und was überzeugt mich, und das predige ich euch dann. Und ihr steht übrigens in genau derselben Herausforderung. Ihr dürft nicht einfach schlucken, was der Pastor hier vorne erzählt oder was David euch gibt, sondern ihr dürft selber eure Bibeln aufschlagen und dürft selber nachlesen, was Sache ist und was Wahrheit ist. Amen. Dankeschön. Ja, ich muss euch, glaube ich, immer dazu auffordern, um meine Amens zu bekommen. Okay. Johannes ist jemand, der erstaunliche Erfahrungen gemacht hat mit Jesus Christus. In Johannes Kapitel 1, im Johannesevangelium Kapitel 1, Verse 32 bis 34 lesen wir: Und Johannes bezeugte und sprach, also jetzt wird Johannes der Täufer zitiert, was er gesagt hat. Ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen, und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir: Der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist's, der mit Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Wow, was für ein Statement, mit dem Johannes hier zitiert wird. Er sagt: Ich habe das leibhaftig gesehen vor mir, dass der Heilige Geist nicht wie im Jesus-Film tatsächlich als Taube angeflattert kam, sondern wie eine Taube hat er sich in was für einer Form auch immer auf ihn gelegt. Und ich habe gesehen, dass das der Sohn Gottes ist. Weil Gott mir vorher gesagt hatte, der, bei dem das passiert, das ist derjenige, der mit Heiligen Geist tauft, Jesus Christus. Also er hatte eine erstaunliche Erfahrung und hatte eine tiefe Überzeugung und fordert ja dann, wie wir es letzte Woche gehört haben, auch seine Jünger auf. Schaut auf Jesus, geht mit Jesus, geht zu ihm. Er ist derjenige, der kommen soll. Er ist derjenige, der das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegträgt. Und ich denke nicht, dass Johannes der Täufer all diese Überzeugungen über Bord wirft. Und auch nicht, dass er in der Gefahr steht, diese Überzeugungen über Bord zu werfen. Johannes ist sehr wohl bewusst, dass seine Zeit als einflussreicher Prediger, als Influencer in Israel vorbei ist. Er ist sich sehr wohl bewusst, dass jetzt nicht mehr er derjenige ist, der den Ton angibt und zu dem das ganze Volk kommt, sondern dass es Jesus an diese Stelle tritt und dass er sich jetzt zurücknimmt. Und für mich ist einfach aus dem Gesamtkontext her gesehen, ist die Vorstellung oder ist diese Idee, dass jetzt Johannes, der sein ganzes Leben lang in Einsamkeit und Stille gelebt hat, jetzt im Gefängnis auf einmal anfängt zu zweifeln an diesen Dingen, an dem, was Gott ihm gezeigt hat, was er erlebt hat und an diesen Überzeugungen. Das widerstrebt mir irgendwie, und ich habe gesagt, okay, ich will aber jetzt genau hingucken, was jetzt hier Sache ist. Ach nee, Moment, eine Schriftstelle habe ich noch in 1. Johannes, in Johannes Kapitel 1, Vers 35 und 37 sagt er selbst: Am folgenden Tag stand Johannes wiederum da und seine zwei Jünger. Und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er: Siehe das Lamm Gottes. Und die beiden Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Er ist ihnen nicht hinterhergegangen und hat gesagt: Moment, so war das jetzt nicht gemeint. Er sollte ihm jetzt nicht nachfolgen. Sondern er hat ihm Zeugnis gegeben, und darum ging es überhaupt in dieser ganzen Sache. Und darum geht es auch in dem heutigen Bibeltext. Er möchte, dass seine Jünger Jesus Christus nachfolgen. Johannes möchte, dass die Aufmerksamkeit von ihm weggeht hin zu Jesus Christus. Und dass seine Jünger, die offensichtlich, wie wir es auch schon letzte Woche gesehen haben, die etwas schwer von Begriff sind und nicht so ganz mit dem Heiligen Geist fließen, ja, Schritt halten mit dem, was der Wille Gottes ist. Er möchte, dass die jetzt Jesus nachfolgen. Alle vier Evangelien zeugen davon, dass das der Herzschlag von Johannes dem Täufer ist. Johannes möchte, dass seine Jünger Jesus nachfolgen. Und das ist, glaube ich, der Grund, und wir werden das gleich uns näher anschauen, ich gehe schon mal zu Punkt 2, das ist der Grund, weshalb er die Jünger zu Jesus schickt. Nicht um sich irgendwie eine Gewissheit zu verschaffen, sondern um seinen Jüngern zu helfen, sich zu entscheiden, Jesus nachzufolgen. Weil die Jünger kamen offensichtlich nicht darauf klar, wie der Dienst von Jesus aussah. Sie kamen nicht, sie hatten eine andere Vorstellung davon, wir werden gleich noch dazu kommen, eine andere Vorstellung davon, wie sich der Messias verhält und was der Messias tut. Und deshalb haben sie sich selbst blockiert und sie, habe ich letzte Woche alles erklärt, sie hielten an dem Alten fest. In Verse 2 und 3, ich lese das mal mit einer kleinen Änderung, die ich in meiner Autorität als Bibelübersetzer einfach mal vorgenommen habe. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken des Christus hörte, sandte er zwei seiner Jünger, und jetzt kommt die Änderung, und ließ sie selbst sagen, bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Da, wo in der Schlachter das ihm steht, steht das Griechisch das Wort Auto. Das heißt nicht, dass sie jetzt Auto gefahren sind und mit dem Auto zu Jesus gefahren sind und dort eingeparkt sind, sondern Auto bedeutet so viel wie selbst. Automobil heißt selbstfahrend. Und er fordert seine Jünger dazu auf, geht und fragt ihn selbst. Er zeigt auf Jesus. Johannes der Täufer sendet seine Jünger zu Jesus. Er sendet sie weg von sich und hin zu ihm. Er möchte, dass seine Jünger Jesus nachfolgen und ihn in ihm, dem Messias, kennenlernen. Das Bild, was wir hier sehen, Moment, kleinen Moment, das kommt dann später noch. Aber ich kann es euch jetzt schon sagen. Das ist der Insenheimer Altar. Auf dem Insenheimer Altar ist so ein ganz schönes Bild vom gekreuzigten Jesus und dann steht da Johannes der Täufer und daneben Luther, keine Ahnung, wie der da hingebeamt wurde, aber da steht Luther. Und Johannes der Täufer wird gezeigt mit einem übernatürlich langen Zeigefinger. Und dieser Zeigefinger richtet sich auf das Kreuz von Jesus. Und das ist das Verständnis, was auch Johannes von sich hatte und was auf diesem Altarbild wunderbar zur Geltung kommt. Es geht Johannes darum, auf Jesus hinzuweisen. Und damit steht er in einer Reihe mit den ganzen Propheten und mit Mose. Weil das Neue Testament erklärt uns, dass das Alte Testament geschrieben wurde, um auf Jesus hinzuweisen. Um zu zeigen auf den, der da kommen soll. Und Johannes der Täufer ist der Abschluss dieser Ära. Und er zeigt seinen Jüngern, das ist der Messias. Buchstäblich. Ihm könnt ihr nachfolgen. Und damit ist er uns ein sehr eindrückliches Beispiel und ein Vorbild. Denn das ist nämlich genau das Gleiche, was wir zu tun haben. Wir sollen Menschen zu Jesus senden. Wir sollen Menschen auf ihn hinweisen. Denn jeder Mensch braucht eine individuelle, persönliche Begegnung mit Jesus. Es reicht nicht aus, dass deine Mama und dein Papa Jesus begegnet sind. Es reicht nicht aus, dass dein Bruder, deine Schwester Jesus begegnet sind. Und es reicht auch nicht aus, dass der Pastor Jesus begegnet ist. Wobei das natürlich schön ist, wenn man einen Pastor hat, der Jesus begegnet ist, ja. Sind wir alle dankbar dafür. Aber das reicht dir nicht. Meine Offenbarung, meine persönliche Beziehung mit Jesus kann ich dir nicht geben. Da kann ich dir noch so viel die Hände auflegen und vollmächtig prophezeien und jetzt Importation, jetzt teile ich dir das zu und jetzt empfängst du das. Das geht nicht. Das ist an meine Person gebunden. Wie so eine Monatskarte, die ist an Personen gebunden. Im Abo, glaube ich, ja. Wir haben uns jetzt immer mit Fahrkarten beschäftigt, weil, ja, egal. Ich bin immer so schnell dabei abzudriften. Offenbarung von Jesus ist gebunden an eine Person und sie kann nicht weitergegeben werden. Was sagen die 5 törichten Jungfrauen zu den 5 klugen Jungfrauen im Gleichnis in Matthäus 23? Die Törichten sagen, gebt uns von eurem Öl. Aber was erwidern die Klugen? Die Klugen sagen, wenn ich kann dir nicht geben, weil ich nicht genug habe. Du musst selbst Öl kaufen. Und das ist genau diese Essenz davon. Diese unsichtbare innere Erfahrung mit Jesus selbst, ganz persönlich, kann dir niemand schenken, niemand vererben, niemand vermachen. Die kannst du dir nicht irgendwie holen. Du musst sie dir persönlich bei Jesus aneignen. Und dazu bist du berufen, Menschen das mitzuteilen. Es gibt eine Bewegung, für die ich auf der einen Seite sehr dankbar bin, in der modernen Theologie, die sehr stark den Fokus darauf legt, Christus in dir. Und das ist eine biblische Wahrheit, Christus in dir. Und dann habe ich auch selber schon gesagt, wenn Menschen dir begegnen, begegnen sie ja Jesus. In dir drin steckt er ja. Ja, hier drin, der Heilige Geist, kannst du mal hier anfassen, bei manchen mehr, bei manchen weniger. Hier drin steckt er, ja, da lebt er und dort ist der Heilige Geist und mit dem Heiligen Geist wohnt Jesus in dir. So, und wenn du jetzt hingehst und Menschen, die Jesus nicht kennen, begegnest, dann begegnen die auch Jesus in dir. Paulus sagt, nennt das er, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Der Körper, irdisch, ja, verwerflich, hässlich, aber innen drin ist ein Schatz. Und das ist Jesus. So, und das ist eine biblische Wahrheit und ich bin sehr dankbar dafür, aber kommt das große Aber. Wir können das dahin übertreiben, dass wir komplett vergessen, dass es nicht reicht, dass Menschen mir begegnen, sondern sie müssen selbst auf den Berg des Herrn gehen. Sie müssen selbst Jesus begegnen, nach ihm fragen, ihn suchen. Denn es ist möglich, dass du dich in Jahr um Jahr in einer wunderbaren christlichen Gemeinschaft befindest und alle machen sie Lobpreis und beten und Halleluja und Amen und Schakalabumba und was man nicht alles geistlich machen kann. Und dann und du denkst, weil ich hier bin, weil das hier meine Umgebung ist und weil ich mitsinge im Lobpreis und weil ich vielleicht mal ab und zu die Bibel aufschlage und zum Hauskreis gehe und weil ich sogar zum Gebetstreffen gehe. Und da bin ich einer von 5 Personen und schau dir an, die anderen machen das alle nicht. Deshalb gehöre ja wohl dazu. Der Einzige, der dir sagen kann, dass du zum Reich Gottes, zur Familie Gottes dazugehören kannst, ist der Heilige Geist selber. Das innere Zeugnis. Paulus sagt im Römer Kapitel 8, dass der Heilige Geist unserem Geist bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Und das ist der Einzige, der das darf. Und wenn das passiert, wissen wir, es ist echt. Wir brauchen die Begegnung mit Jesus. Und die Menschen da draußen brauchen die Begegnung mit Jesus. Johannes Kapitel 11, Vers 21b. 11:21b. Da kommen Heiden nach Jerusalem zu einem Fest und sie kommen zu den Jüngern von Jesus und sie sagen eine Sache: Herr, wir wollen Jesus sehen. Und das ist der Ruf und der Hunger und der Durst dieser Welt. Wir wollen Jesus sehen. Wir brauchen die Begegnung mit Jesus. Und es reicht mir nicht aus, 10 tolle christliche Freunde zu haben, die das schon mal hatten. Ich brauche das selbst. Denn nur das, was echt ist in dir drin, trägt dich durch die Krisen dieser Welt durch die Herausforderung dieser Welt, durch das Turbo-Wabuhu, das ganze Durcheinander, was man nicht alles haben kann in Beziehungen und Finanzen und bla bla bla, dieser ganze Haufen Mist, durch den wir manchmal gehen. Und nichts anderes wird dich über die Grenze, über den Jordan tragen. Nichts anderes trägt nur das, was echt ist in uns, trägt durch den Tod. Wir möchten Jesus sehen. Und Johannes der Täufer, wie gesagt, stellt sich in die Reihe der alten Propheten, die auf Jesus hinweisen. Galater Kapitel 1, Vers 15 und 16, der Anfang von Vers 16, Galater 1, 15 und 16, da schreibt Paulus etwas so Starkes. Als es aber Gott, der mich vom Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn nicht in der Gemeinde oder in meinem Bruder oder in einem Buch zu offenbaren, sondern als es ihm wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren. In mir. Und da kannst du noch so viel in Predigten sitzen und Seminare besuchen und irgendwie richtig krass drauf sein. Und meinetwegen kannst du auch für Heilung beten und Zeichen und Wunder passieren. Und du kannst auch Tote auferwecken. Hast du in dir dieses Zeugnis, dass du Jesus kennst und er dich kennt? Denn auch Zeichen und Wunder sind keine Garantie. Ganz im Gegenteil, in diesem Sinne können sie sogar hinderlich sein. Denn zu Jesus sagen sie, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, haben wir nicht in deinem Namen geheilt. Und sie führen als Beweis auf, dass Jesus kein Unbekannter ist, anhand äußerlicher Dinge. Und was sagt Jesus? Nee, das stimmt nicht. Das habt ihr gar nicht gemacht. Das war gelogen. Nee, das sagt er nicht. Ihr habt geheilt, ihr habt Dämonen ausgetrieben, ihr habt alles Mögliche getan, aber ich kenne euch nicht. Das ist genau dieses in dir drin, Jesus kennenlernen. Und dazu sind wir berufen, Menschen dahin zu weisen, den Finger zu zeigen auf Jesus, vielleicht auch ein Stück mit ihnen zu gehen, aber sie müssen am Ende alleine zum Kreuz kommen. Denn genauso wie jeder von uns allein zum Kreuz kommt, genauso werden wir auch allein vor dem Richterstuhl Christi stehen. Und am Ende wirst du allein deine Krone bekommen, die Überwinder bekommen. Die musst du mit niemandem teilen. Halleluja. Jeder muss diesen Weg zu Jesus alleine gehen. Rufe Jesus an. Also jetzt nicht mit dem Handy, sondern im Gebet. Denn die Verheißung steht aus der Schrift. Und es ist eine der schönsten und besten Verheißungen, die es gibt in der ganzen Bibel und die so einfach ist und die wir wunderbar Menschen mit auf den Weg geben können. Es heißt, rufe den Herrn an und er wird dich erretten. Na, wir dürfen das nicht verwechseln. Gott rettet nicht wegen des Gebetes, aber er rettet auch nicht ohne Gebet. Wenn du noch nie gebetet hast, noch nie ein Wort verloren hast zu Jesus, du bist, da kann ich wirklich sagen, du bist garantiert noch nicht gerettet. Rufe Jesus an, frage ihn selbst. Deshalb ist es so nach der Predigt, hast du dich manchmal gewundert, warum betet der David denn da so lange und dann kommt da noch so ein bisschen Lied und so. Das mache ich nicht einfach, weil das irgendwie schöne religiöse Stimmung erzeugt und dass wir das so ein bisschen ausklingen lassen, sondern dass ich möchte, dass wir alle Raum haben, auf das Wort zu reagieren und zu Jesus persönlich zu gehen und zu sagen, Jesus, was er da erzählt hat, also das war ja der allergrößte Müll. Jetzt musst du mir das mal erklären. Sag mir doch mal, wie das wirklich ist. Weil wir berufen sind, mit Jesus zu leben. Und wo, wenn nicht hier? Also wenn es hier nicht einfach ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Halleluja. Rufe Jesus an, frag ihn direkt. Und Es gibt dieses wunderbare Gebet für Ungläubige, die nicht glauben, dass es Jesus gibt und dass es Gott gibt. Die können beten: Jesus, wenn es dich wirklich gibt, was ich nicht glaube, dann zeig es mir bitte persönlich. Oh, das ist ein Risiko. Wer traut sich zu so einem Gebet? Wenn es dich wirklich gibt, was ich übrigens nicht glaube, dann zeig mir das doch bitte persönlich. Weil ich habe auch keinen Bock, dass mir irgendeiner was überstülpt und dass ich irgendwie mit der Masse mitschwimme und nur weil XY irgendwie ganz gläubig und fromm auf einmal wären, gehe ich da jetzt auf einmal mit, sondern ich will das, wenn dann, selbst wissen. Und das spricht für wunderbaren Charakter übrigens, für Integrität. Dass du einen Hunger und einen Durst hast nach Wahrheit und nach dem Echten. Und das ist mehr als manche Christen. Wir kommen zu dem letzten Vers. Jesus spricht davon seine Wundern und sagt, richtet das dem Johannes aus. Und ich könnte da jetzt noch wesentlich tiefer reingehen. Er nimmt quasi Bezug auf alttestamentliche Schriftstellen, die von diesen Wundern sprechen. Aber ich wusste dann auch nicht, wo fange ich an, wo höre ich auf. Und ich muss mich dann irgendwann entscheiden, was ich euch mitgebe. Und ich möchte nochmal über diesen letzten Satz sprechen, den Jesus an die Jünger des Johannes weitergibt. Glückselig ist, wer nicht Anstoß an mir nimmt. An der Person von Jesus Christus gibt es vieles, woran wir Anstoß nehmen könnten. Und jeder, der sich mal ernsthaft hingesetzt hat und die Bibel gelesen hat und was Jesus so tut in den vier Evangelien, da gibt es so einiges, was uns Anstoß geben könnte. Er nennt eine Frau Hund, ja, er vergleicht sie mit einem unreinen Tier. Da könnte man schon Anstoß dran nehmen. Jesus spuckt jemanden in den Mund hinein. Ja, er hält die Ohren fest und spuckt in den Mund. Da könnte man schon Anstoß dran nehmen. Wie Jesus mit den Pharisäern umgeht, da könnte man echt Anstoß dran nehmen. Besonders wenn wir das als Deutsche lesen. Schlangenbrut, ja. Wir lesen das ja nicht, ihr Heuchler. Sondern wir lesen, ihr Heuchler. Ja, da kommt die ganze Wut aus uns raus, ja. Wir legen all die deutsche Härte in Jesus hinein. So, also wir könnten schon Anstoß daran nehmen. Jesus ist eine Provokation bis heute mit dem, was er sagt, mit dem Anspruch, mit dem er erhebt, mit dem, was er tut. Er ist eine Provokation. Übrigens ist genauso auch die Gemeinde gerufen, eine Provokation zu sein. Und wenn die Gemeinde nicht mehr provoziert, dann stimmt irgendwas nicht. Okay, Jesus, es fällt uns schwer, manche Worte und Taten von Jesus zu akzeptieren, geschweige denn gut zu heißen. Und dabei geht es nicht nur um das, was Jesus in der Schrift tut, in den Evangelien, sondern auch das, was Jesus mit uns tut. Den Weg, den er mit uns geht. Dinge, wo wir uns fragen, Jesus, was soll das denn jetzt? Hab ich nicht so und so viel Geld gegeben? Ja, der Pastor hat es gesagt. Ich habe so viel Geld gegeben. Ich habe Leuten von Jesus erzählt. Ich habe missioniert. Ich habe dies und jenes getan. Habe in der Gemeinde mich investiert. Habe ganz jahrelang habe ich dies und das getan. Und jetzt das? Jetzt passiert mir das? Ist es dein Ernst, Jesus? Und irgendwie bei solchen Gebeten, ich weiß nicht, wie ihr das kennt, aber da kommt keine Antwort zurück. Schon allein das ist ein Anstoß. Wenn so jemand mit mir redet und dann einfach nichts zurückkommt und du denkst, du hast nur gegen die Wand geredet und es ist Stille im Raum und wir denken, ich bin es schon wert, dass Jesus jetzt mal persönlich oder wenigstens einen Engel schickt. Irgendwie, dass irgendwie die Erde bebt oder irgendwie sowas. Aber nichts passiert. Und schon allein das gibt uns Anstoß. Schon allein das ist eine Provokation. Und dann sagt Jesus, glückselig sind die, die keinen Anstoß an mir nehmen. Jesus war ein völlig anderer Messias, als sich die Jünger von Johannes das vorgestellt haben. Die damalige Annahme, wenn der Messias kommt, dann hat er ein großes Schwert in der Hand und reitet auf einem großen Pferd. Und dann zieht er in die Schlacht gegen die Römer. Und alles, was sie bekommen haben, war Jesus, ja, kein Schwert. Er sitzt auf einem Esel und zieht auch in keine Schlacht, sondern stirbt jämmerlich am Kreuz. Die langläufige Ansicht war, der Messias muss jemand Starkes sein, jemand, der regiert und jemand, der uns sichtbar befreit und der die Theokratie, die Herrschaft Gottes, aufrichtet. Und das war auch der Grund, weshalb so viele Menschen zu Jesus gekommen sind, als sie geheilt werden konnten und als sie irgendwie spannende, tolle, aufregende Sachen erlebt haben und dann aber wieder weggegangen sind und am Ende nur noch die 12 übrig blieben. Weil Jesus die Erwartungen nicht erfüllt hat und nicht erfüllen wollte. Und genauso wie die damalige Zeit und wie die Jünger von Johannes Erwartungen an Jesus haben, die nicht erfüllt werden, haben auch wir Erwartungen, die und Vorstellungen davon, wie Jesus wirkt und was er tut und wie er mit mir umgeht und was ich verdient habe. Als ob das jemals irgendwie zur Debatte stand, was ich verdiene. Und Jesus spricht diese Verheißung also als glückselig. Das ist dasselbe glückselig, was am Anfang der Bergpredigt steht. Glückselig, glückselig, das spricht von göttlichem Frieden. Von Zufriedenheit, die nicht an die Umstände geknüpft ist, sondern die auch da wieder von innen kommt. Und Jesus sagt, wenn du einfach das akzeptierst, wie ich handle und was ich tue, auch wenn dir das nicht gefällt, dann bekommst du Glückseligkeit. Weil, ich sag's euch ganz ehrlich, mit Jesus kämpfen, streiten, irgendwie ihn dann doch zu überzeugen, das hat meistens keinen Sinn. Eigentlich nie. Jesus weiß schon, warum er tut, was er tut. Jesus hat das schon alles ganz gut im Blick mit deinem Leben. Er weiß schon, durch welche Krisen du gehst. Sein Auge ist ja auf dich gerichtet, auch wenn er nicht antwortet. Und du kannst ihm vertrauen. Du kannst sagen, Jesus, ich fühle mich gerade wie alleingelassen, wie verlassen. Es ist ein Riesenmist. Wie konnte das passieren? Ich kann das nicht verstehen. Aber ich werde nicht Anstoß nehmen an dir. Und was da kommt, das komme. Du bleibst mein Gott. Halleluja. Diejenigen, die sich rückhaltlos zu Jesus stellen, weil er der Messias ist, weil er der Erlöser ist, der für uns ans Kreuz gegangen ist, denen verspricht Jesus Glückseligkeit, weil wir dann auf der Seite Gottes stehen. Und aus seiner Perspektive, aus Jesu Perspektive, sind wir dann nicht ein Teil des Problems, sondern ein Teil der Lösung. Weil wir uns da nicht, das ist übrigens auch der Kernbegriff Sanftmut oder diese Kernbedeutung kommt daher, ich sträube mich nicht, sondern ich gebe mich hin, so wie der Herr mich führt. Ich gehe gerne mit Jesus. Auch wenn der Weg, den ich gehe, mir gar nicht gefällt. Und wanderte ich im finsteren Tal, sagt David, du bist bei mir. Wir denken, aber warum ist er denn dann im finsteren Tal? Wenn Jesus da ist, wenn der Hirte da ist, warum muss er denn dann ins finstere Tal geführt werden? Jesus hat schon seine Pläne, er weiß schon Bescheid. Und er weiß es besser als wir. So, und wir alle dürfen uns die Frage stellen. Und Jana, du kannst schon mal nach vorn kommen. Wie viel Empörung gegenüber Jesus steckt noch in uns? Wie viel Empörung gegenüber Jesus steckt da noch in uns? Was ist da in uns, wo wir Anstoß nehmen an Jesus? Und wo wir beginnen, Jesus Vorwürfe zu machen? Und wenn da Vorwürfe in deinem Herzen sind gegenüber Jesus, bleib ganz ruhig. Bring deine Vorwürfe ruhig zu Jesus. Du kannst alles, was in dir drinsteckt, zu Jesus bringen. Das ist gar kein Problem. Er kann das schon handeln. Er hat ein sehr starkes Selbstbewusstsein und eine gute Sicherheit. Du wirfst ihn so schnell nicht aus der Bahn. Du kannst ihm alles bringen, was dich beschäftigt und bewegt. Und über diese Dinge hinaus, die dir schwerfallen, die dich herausfordern, die dir Anstoß geben, lädt dich Jesus ein zu sagen, ich vertraue dir trotzdem. Und nicht so ein Vertrauen wie, ich vertraue dir, dass du das wegnimmst. Sondern in erster Linie, und das dürfen wir natürlich auch, wir dürfen auch beten, dass Krankheit geht und dass Krisen verschwinden und dass Gott versorgt und so weiter, gar keine Frage. Aber über diesem steht, auch wenn es nicht ist, ich vertraue dir trotzdem. Auch wenn du nicht meine Erwartungen erfüllst, ich gehe trotzdem mit dir mit Jesus. Okay, und ich möchte dir nochmal Mut machen, wenn du dir unsicher bist, ob du diese persönliche Begegnung mit Jesus hattest, dann warte nicht auf morgen oder übermorgen und lies noch ein, zwei Artikel oder Bücher und dann guckst du mal, ob du darüber noch lernen kannst, sondern ruf ihn doch jetzt an, ohne Handy. Ruf ihn doch jetzt an im Gebet und sag, Jesus, ich will dich kennen. Ich brauche diese Begegnung mit dir. Vater, wir danken dir, dass du Johannes den Täufer da in diesen Text hineingesetzt hast und dass wir mitbekommen haben, was er getan hat, wie er zu Jesus gewiesen hat, auf Jesus gezeigt hat. Und wir wollen seinem Ruf folgen. Auch wir wollen zu Jesus gehen, auch wir wollen ihm begegnen, auch wir wollen ihn selbst fragen, auch wir wollen vor ihm stehen. Nicht für den Nachbarn oder für die Gemeinde, sondern nur für uns selbst. In der direkten 1:1 Begegnung mit dir. Geist Gottes, führe uns in diese Begegnung hinein. Denn oft sind wir so unbeholfen und so voll mit dem Müll dieser Welt, mit den Gedanken und mit den Bildern und den und wir sind so zugedröhnt und abgelenkt. Wir brauchen deine Gnade, Geist Gottes. Führe uns in die Stille. Führe uns in diese Begegnung mit dir, Jesus. Und Herr, wir bringen dir alles, woran wir Anstoß nehmen, wo wir dich nicht verstehen und deshalb beginnen, dich zu kritisieren oder deine guten Absichten zu hinterfragen. Wir wollen das alles zu dir bringen, den ganzen Zweifel, diese ganze Empörung, die ganze Enttäuschung auch, wo Dinge in der Vergangenheit auch nicht so gelaufen sind, wie wir es uns gedacht haben. Wir wollen dir das alles bringen und sagen, Jesus, trotz dieser Dinge, ich vertraue dir, weil du die Wahrheit sagst, weil du bewiesen hast, dass deine Liebe mir gilt. Du hast bewiesen, dass deine Liebe uns gilt, Vater im Himmel, indem du Jesus nicht zurückgehalten hast, sondern alles, dein Wertvollstes, dich selbst geopfert hast, gegeben hast, in das Leid, in den Tod hinein. Ich möchte dir Mut machen, einfach jetzt nochmal die Begegnung mit Jesus zu suchen und egal, was da in dir drin ist, the good, the bad, the ugly, alles, was in dir drin ist, das zu Jesus zu bringen.
Durch dein Wort, durch dein Wort.